Ich predige heute Morgen über Jesaja Kapitel 1, Vers 10 bis 20. Jesaja Kapitel 1, Vers 10 bis 20. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürstin von Sodom. Horch auf die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Satt habe ich die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber und das Blut der Stiere und Lämmer und Böcke mag ich nicht. Wenn ihr kommt, mein Angesicht zu schauen, wer hat das von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr unnütze Gaben. Ein Gräuelopfer ist es mir. Neumond und Sabbat, Versammlung berufen. Ich mag nicht Frevel und Feiertag. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin's müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich mein Angesicht vor euch, auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch. Tut hinweg eure bösen Taten mir aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernet Gutes tun. Trachtet nach Recht. Weiset in Schranken den Gewalttätigen. Helft der Weise zum Recht, führt die Sache der Witwe. Nun wohlan, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden sind wie Scharlach, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie werden wie Wolle. Wenn ihr willig seid und gehorsam, so sollt ihr das Beste des Landes kosten. Doch wenn ihr euch weigert und widerstrebt, so sollt ihr das Schwert kosten. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Ich denke, dass viele, die im Gottesdienst sind, so hinterher überlegen, wie war's? Hat es mir gefallen? Wie waren die Lieder, die Gebete, die Verkündigung? Wen habe ich getroffen? Aber haben Sie auch schon mal überlegt, wie ein Gottesdienst Gott gefallen hat? Das ist ja eine relativ ungewohnte Frage. Hier der Jesaja stellt so die Frage, wie gefällt eigentlich Gott euer Gottesdienst? Ich will jetzt ein paar Beispiele erfinden von Gottesdienstbesuchern. Falls jemand persönlich erreicht wird, ist es reiner Zufall. Da kommt die Frau A. in den Gottesdienst. Sie hat sich gerade zu Hause noch mit ihrem Mann gestritten, ehe sie wegging. Die Frau B. hat gerade ihr Erbe manipuliert verteilt. Ein Vorzugs- und Lieblingskind hat sie reich bedacht und die anderen so ein bisschen an die Wand gestellt. Herr C. hat gerade finanzielle Manipulation in seiner Firma vorgenommen, haarscharf an der Wahrheit vorbei. Herr D. hat heute seine stille Zeit gemacht, aber er hat auch vorher mit seiner Freundin zusammen übernachtet. Herr E. ist öfters auf Reisen und dabei keineswegs seiner Frau immer treu. Frau F. hat gerade einen Routengänger bestellt, der ihre Wohnung untersuchen sollte nach Erdstrahlen und verborgenen Wasseradern in der Tiefe, damit sie das Bett dann auch an die richtige Stelle stellt und nicht vielleicht in einem falschen Strahlungsfeld zu Hause wäre. Ja, und dann singen die Leute Loblieder auf Gott. Sie sagen, das war nicht schlecht heute oder vielleicht doch. Aber was denkt Gott darüber? In Gottes Augen ist manches, was wir tun, schizophren. Ein Schizophrener ist jemand, der eigentlich zwei Gesichter hat. Einmal so, wie man ihn normal kennt, und dann plötzlich reagiert er ganz anders, so als ob eine andere Persönlichkeit in ihm drinstecken würde. Und Gott redet hier diese vornehmen Männer in Jerusalem an und sagt, ihr Fürsten von Sodom. Gerade als ob Gott sich in der Geografie ein bisschen getäuscht hätte. Außerdem auch noch in der Geschichte, denn Sodom gab es schon lange nicht mehr. Das war schon lange dem Erdboden gleichgemacht worden. Und dann täuscht er sich gleich noch einmal und sagt, ihr Volk von Gomorra, obwohl die doch gar nicht dort wohnten, wo diese untergegangene Stadt lag. Das heißt, er redet diese Leute ganz bewusst mit dem Namen von gerichteten Heidenvölkern an. Diese gläubigen Israeliten hier, die dachten immer, Gottes Gericht ist nur etwas für Heiden. Die richtet Gott mit Vergnügen. Und uns, seine Lieblingsschafe, bildlich gesprochen, denen tut er natürlich nur Gutes. So haben sie reiche Gottesdienste gefeiert mit sehr vielen Liedern, mit sehr vielen Gebeten, mit großartigen Opfern. Die Kollekte stimmte sowieso immer. Und man hat sich darüber gefreut und ging nach Hause, um seinen eigenen Lebensstil, in dem Gott keine Rolle spielte, weiter fortzusetzen. Es ist auch heute manchmal so, dass jemand zwar von Gottes Führung spricht, aber eigentlich achtet er mehr auf sein Sternzeichen, das er trägt. Dass jemand zwar von dem Frieden Gottes gehört hat, aber mehr diese asiatischen Entspannungstechniken einübt, um zur Ruhe zu kommen. Dass jemand zwar das Vaterunser mitbetet, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, aber persönlich unversöhnlich ist an diesem oder jenem Punkt. Da sagt jemand zu seinem Ehepartner, Liebling, ich habe gerne Zeit für dich. Ich nehme dir nichts weg, nur du wirst Verständnis dafür haben, dass ich ab und zu mal bei meiner Freundin sein möchte. Ich habe jetzt sogar mehr Zeit für dich als früher. Jeder von uns würde das als ein gewisses Sinne herzlos empfinden, wenn jemand so spricht, obwohl mancher wirklich so denkt, wie ich das sage. Das Volk Israel sprach eigentlich so zu Gott. Sie sagten es zwar nicht, aber sie taten es so. Sie sagten, Gott, wir haben immer Zeit für dich. Schau mal, kein Festtag entgeht uns. Wir sind immer da bei dir im Tempel mit unseren Opfern und dem, was wir bringen. Aber Nummer eins im Staat war der Faktor Sexualität. Nummer zwei war wirtschaftliches Wohlergehen. Nummer drei war Astrologie. Nummer vier war Totengeister befragen und die Himmelskönigin anbeten. Und Gott sagt, und dem hat man noch die Kinder geopfert, dieser ganzen Entwicklung. Man hat sie in den Tod gebracht, man hat sie verbrannt zu Ehren dieser Faktoren, die ich gerade nannte. Und dann kamen sie zu Gott, um Gott zu loben. Ja, sie haben Opfer gebracht. Ich weiß nicht, ob sie die Opfer kennen. Da steckt eine tiefe Symbolik hinter jedem Opfer. Da gab es einmal das Brandopfer. Da wurde ein Tier, das musste fehlerfrei sein, ganz geopfert. Ihm wurde vorher die Haut abgezogen. Es wurde sogar auseinandergeschnitten, um zu sehen, dass es auch im Innern fehlerfrei war. Und dann wurde es ganz geopfert. Ein Bild der ganzen Hingabe an Gott. So wie dieses Tier ganz Gott geopfert wird, so sollte unser Leben ganz Gott gehören. Das bringen diese Menschen, die ihren Lebensstil ganz ohne Gott praktizieren, Gott als Opfer. Denn das nächste war das Sünd- und Schuldopfer. Da sprengte man das Blut an den Altar und bat Gott um Vergebung für seine Fehler. Aber von den meisten Fehlern wollten die Leute ja überhaupt nicht loskommen. Wie sollte Gott ihnen etwas vergeben, was sie gar nicht vergeben haben wollten? Ich war mal bei einer Familie zu Gast, zu einem Taufgespräch und fand es sehr nett und liebevoll. Da war ein Mädchen, 6 Jahre alt, und die hatte gerade vorher mit ihrer Mutter zur Nacht gebetet und irgendwas an dem Tag ausgefressen, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall sagte sie ihrer Mutter, weißt du, das sagen wir aber dem lieben Gott heute Abend nicht, was ich gemacht habe. Bei so einem Kind fand ich das ausgezeichnet und sehr nett, aber viele Erwachsene tun das auch, dass sie gerade die Punkte, die wichtig wären, Gott nicht sagen und deshalb auch nicht in Ordnung bringen. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, was gab es noch? Es gab das Friedensopfer, da wurde wieder das Blut an den Altar gesprengt und das Opfertier anschließend rings um den Altar von allen Anwesenden gemeinsam verzehrt, so als Bild des Friedens mit Gott, schöne, friedliche Gemeinschaft mit Gott, aber sie war eigentlich gar nicht da. Was gab es noch? Es gab noch ein Speisopfer, das diente sozusagen zur geistlichen Stärkung, aber das geistliche Leben fehlte. Es gab ein Trankopfer, wo Wein ausgegossen wurde, ein Bild der Freude an Gott, aber die Freude hatte man eigentlich mehr in den anderen Bereichen als an Gott. Dann gab es noch ein Rauchopfer, wo wohl riechende Harze verbrannt wurden, als Bild des Gebetes, aber Gott sagte, wenn ihr betet, dann höre ich euch nicht zu. Eure Gebete und eure Gottesdienste sind mir eine Last, sie sind für mich eine Beleidigung. Es ist erstaunlich, wenn Menschen beten, denken wir doch immer, sie tun etwas Gutes. Wenn sie in einen Gottesdienst gehen, ist das doch immerhin schon eine ermutigende Richtung in ihrem Leben. Und trotzdem kann es eine Beleidigung Gottes sein. Denken wir einmal an die Weihnachtszeit jetzt, die vielen Weihnachtslieder, die gesungen werden, wo dann auch der Herr oben da nicht ganz vergessen geht. Und wie oft ist es nichts anderes als eine pure Beleidigung Gottes. Gott sagt, ich mag nicht Frevel und Feiertag. Ich mag nicht euer schizophrenes Leben, wo ihr auf der einen Seite euren persönlichen Neigungen freien Lauf lasst, ohne sie zu bremsen, und dann zu mir kommt und sagt, wir sind geborgen und es ist alles in Ordnung, wir haben den Frieden Gottes für unser Leben. irgendetwas stimmt da nicht. Er möchte Sünde aufdecken, um sie wegzunehmen. Sünde aufdecken, um sie wegzunehmen, das erwartet man ja auch von einem Arzt. Ein Arzt, der mir nur Pillen verschreibt, aber keine Diagnose stellen kann, auf den würde ich verzichten. Und wenn Gott nicht zeigt, was in einem Leben nicht stimmt und dann sagt, das wäre meine Behandlung für euch, dann wäre das kein Gott. Gott möchte Fehler aufdecken. Er sagt, wenn eure Sünde blutrot ist oder auch purpurrot, soll sie doch schneeweiß werden. Ja, wann soll sie schneeweiß werden, ist klar. Wenn Gott aufräumen kann, wenn er vergibt, wenn er die Dinge wegnimmt. Und ich finde das schön, wenn jemand zur Wiedergeburt kommt, das heißt Jesus neu in sein Leben kommt, und er dann wirklich bereit wird, mit seiner Vergangenheit aufzurollen, all die Brocken, die da noch rumliegen, Gott persönlich zu bekennen und wenn das nicht reicht, zu irgendeinem Seelsorger oder einem vertrauten Christen geht und in dessen Gegenwart es Gott bekennt, um diesen Brocken endlich los zu sein, sodass dort wirkliche Reinigung geschieht. Dann wird Gott segnen. Jesaja will die Leute hier nicht beschimpfen. Er sucht nicht den Streit mit ihnen, aber er weiß, wenn ihr so weitermacht, wird es euch dreckig gehen in eurem Leben und das würde ich euch gerne ersparen. Damals ging es den Leuten eigentlich schon öfters einmal dreckig. Da kam ziemlich bald ein König, der hieß Ahas. Der hat 16 Jahre regiert und in diesen 16 Jahren wurde sein Volk 5-mal besiegt oder ausgeraubt finanziell. Stellen Sie sich vor, so alle 3 Jahre wurde da finanziell alles abgeräumt, alle Sparkonten geleert, die Ernte verbrannt, die Tiere weggetrieben. Das war schon Gericht Gottes genug. Aber Gott sagte, ich bin auch bereit, euch noch aus eurem Land, aus eurer Existenz herauszuwerfen in ein Nachbarland, wenn ihr nicht umkehrt. Und deshalb hat der Jesaja sehr klare Worte gebraucht, um die Leute aufzufordern, ihr Leben zu reinigen. Ich denke, an so einem Bußenbetag wie heute ist es sicher auch gut, einmal bewusst Buße zu tun, nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch im familiären Bereich, zu überlegen, was stimmt da nicht. Nicht jetzt im Sinne der Anklage, sondern einfach sich vor Gott zu beugen und zu sagen, Herr, das und das ist bei uns nicht ideal, vergib es doch bitte und verändere es. Oder wenn man an eine Gemeinde denkt, in einer Gemeinde ist auch nicht alles ideal und da sieht man manche Dinge, die nicht stimmen, dass man dann sagt, Herr, ich beuge mich vor dir mit darunter und bete, dass du das vergibst und dass du uns veränderst. Und dann kann man weitermachen für eine Stadt, für unser eigenes Land, oder auch für eine Kirche. Auch in unserer Kirche wird das Wort Gottes leider oft verdreht. Und wenn man das Wort zum Sonntag denkt, dann denkt man manchmal eher an die Werbung eines Autoclubs oder was weiß ich, eine Sozialeinrichtung, die dort ihre Programme verkauft, als an eine christliche Verkündigung. Dass man sich einfach mit darunter beugt, auch dass Gottes Wort verdreht wird, auch unter uns. Buß- und Betag war eine Verordnung eines deutschen Kaisers, der wollte, dass sein Volk sich reinigt vor Gott. Und Buße bedeutet umdenken lernen, dass ich mein Leben im Licht Gottes sehe. Und beten ist klar, die Frage, wie viel Zeit nehmen Sie sich zum Gebet? Haben Sie da auch nur die 5 Minuten jeden Morgen und die 2 Minuten jeden Abend? Aber lesen allein 20 Minuten Zeitung, nur mal als Beispiel, und schauen 2 Stunden Fernsehen? Manchmal stimmt unsere Zeiteinteilung nicht. Sie zeigt etwas über das Gewicht aus, das Gott in unserem Leben hat oder auch nicht hat. Deutschland ist ein Volk, das sich gewaschen hat. Hier hieß es ja, man sollte sich waschen und reinigen. Selbst unsere Bäche riechen noch nach Waschmitteln, wenn man vorbeigeht. Aber das ist alles nur äußerlich. Im Innern fehlt die Reinigung sehr oft. Ich will ein paar Punkte ansprechen, sei es, dass sie persönlich sind, sei es, dass sie vielleicht allgemeiner Natur sind. Was uns allen fehlt, ist die Dankbarkeit. Meistens, als die Spätheimkehrer 1955 nach Hause kamen, in Friedland ankamen mit einem Zug, da kam dieser Choral quer durch den ganzen Bahnhof, nun danket alle Gott. Als die Mauer geöffnet wurde, vor einem Jahr, hat man nichts davon gehört. Da sang man die deutsche Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ein junger Mann hat sie erleicht als Karikatur verändert in Einigkeit und Recht viel Freizeit für das deutsche Vaterland. Aber der Dank Gottes fehlte. Irgendwo im Hintergrund sah man mal so 2 Trompetenspiele, die in dieser Riesenmasse versuchten, irgendwas anderes zu spielen. Wie sieht es aus mit unserer Dankbarkeit? Ein anderer Punkt ist die Frage mit dem Umgang mit Finanzen. Wie oft wird die Wahrheit verdreht um finanzielle Vorteile willen? Ja, als jetzt in diesem Jahr eine Steueramnestie war, das heißt, man konnte auch Konten angeben, die man bisher verschwiegen hatte, für die man hätte Kapitalzinsen oder so zahlen müssen, stand gerade heute Morgen in der Zeitung, dass allein in diesem Jahr Konten für 18 Milliarden Mark offengelegt wurden, die es natürlich auch vorher schon gab, die aber jetzt erstmal schüchtern erwähnt wurden, weil man im Moment nicht dafür bestraft wird bis zum Ende dieses Jahres, wenn man das tut. Ich vermute, dass sicher die Zahlen doppelt so hoch wären, wenn alle freigelegt würden. Die Frage auch an Sie und mich, habe ich schon um finanzielle Vorteile willen irgendwo die Wahrheit verdreht? Sei es, dass das Alter falsch angab, das Komma irgendwie vor- oder zurücksetzte oder Dinge gar nicht nannte. Ja, man kann sich beugen unter die Verdrehung des Wortes Gottes unter uns, unter die Auflösung der Ehen und Familien, unter die unverbindliche Partnerschaft, die zwar bis zum Letzten gehen möchte, aber nicht die verbindliche Form der Ehe anstrebt, unter die Zunahme des Okkultismus und der Esoterik in unserem Bereich, das selbst in der Schule irgendwo als Demonstration des 6. und 7. Buch Mose gelesen wird, also Zauberbücher. Wenn einer so ein Buch besitzt, steht vorne schon drin, dass derjenige, der es besitzt, Eigentum des Teufels ist. Und ähnliche Dinge, die Suchtbindungen nehmen zu, der Missbrauch von Sozialleistungen. Wie gehen wir mit unserer Umwelt um, mit der Energie, mit den Materialien, die uns anvertraut sind? Ja, und dann gibt es noch viele kleine Dinge, davon will ich noch ein paar erwähnen. Ja, so ein Filter, eine Waschmaschine kann ja durch viele kleine Fusseln zugesetzt werden. Irgendwann läuft dann auch nichts mehr, oder ein Benzinfilter durch viele kleine Stäubchen. Irgendwann ist er zu. Ich will so ein paar kleine Dinge noch nennen. Wie sieht es aus, wenn ich etwas für Gott tue? Was sind da eigentlich meine Motive? Sind die wirklich auf Gott gerichtet oder geht es dabei noch um mich, wie ich ankomme? Oder wenn wir reden, verstärken wir das Negative oder geben wir auch Gott sozusagen eine Presse in unserem Leben für seine Mitteilung? Oder wenn irgendetwas Schweres auf uns zukommt, weinen und schimpfen wir dann nur innerlich, dass gerade uns so etwas passieren muss? Oder sehen wir es auch als Erprobung Gottes, die Gott zulässt, um uns dahin durchzubringen? Und er gibt uns immer die Kraft, auch so eine Erprobung zu bestehen. Wie viele Chancen haben wir nicht genutzt, wo wir Gelegenheiten hatten, mit irgendeinem anderen Menschen etwas Gutes zu tun oder zu besprechen oder ihm zu helfen in irgendeiner Weise? Wie oft war unser Kontakt mit Gott nur flüchtig? Wie oft haben wir göttliche Ziele versucht, mit menschlichen Mitteln durchzudrücken? Ja, einen Frieden irgendwo herbeizuzwingen, in der Familie oder sonst wo, indem man den anderen vielleicht auch anschnauzt und denkt, jetzt müsste es doch endlich friedlich zugehen und Ähnliches. Wie oft sind wir anderen Menschen ins Wort gefallen, weil uns sowieso nicht interessiert, was sie sagen, sondern wir nur unsere Meinung weitergeben möchten? Wie oft haben wir uns von anderen distanziert, die Fehler haben, ohne zu überlegen, wie es da vielleicht weitergehen könnte? Ja, und vieles mehr, das waren nur einige winzige Punkte. Ein Buß- und Bettag ist ein Tag, an dem man aufräumen kann, sich einfach auch einmal Zeit nimmt, sich vor Gott zu beugen, nicht nur, weil man weiß, das habe ich falsch gemacht, sondern man sieht ja in irgendwelchen Gruppen auch, in denen man lebt, was dort nicht stimmt, und da kann man sich darunter beugen. Manche haben von mir einmal eine Bienenpredigt gehört vor vielen Jahren. Was ich bei den Bienen bewundere, ist ihre hohe Organisation zu gegenseitigen Nutzen. Die haben zum Beispiel an dem Flugloch Fächelbienen sitzen. Die einen fächeln da frische Luft rein mit ihren Flügeln und die anderen fächeln die verbrauchte Luft aus. Die Leute mit der frischen Luft sind die Leute, die Fürbitte üben für andere. Und die Leute, die verbrauchte Luft rausfächeln, sind die Leute, die sich beugen vor Gott mit unter die Fehler einer Gruppe oder eine Gemeinschaft, um zu bitten, dass das doch da herausgenommen wird. Und genau das brauchen wir. Jede Erweckung fängt mit Buße an, das heißt mit einer Beugung vor Gott und mit einem intensiven Gebet
auf das Gott Segen legt.
Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du uns kennst und gerade deshalb auch ans Kreuz gegangen bist, um für uns zu sterben. Du siehst unser Leben, du weißt, was dir gefällt, du weißt, was dich entehrt und du weißt, wie du uns weiterbringst. Amen.